sind zurück. Hallo. Der Schaubefehl ist wieder da nach einer kurzen Pause aus diversen Gründen. Vor allen Dingen, weil der eine Kerl hier unterwegs war und dabei einen ganz, ganz großen Schritt gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch, Digga.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich war sehr viel unterwegs in den letzten Wochen. Gefühlt jede Woche in einem anderen Land und deswegen war ich nicht so richtig einmal bereit zum Filme gucken und andererseits auch eben zum überhaupt einen Termin finden zum Aufnehmen. Deswegen verzeiht uns die kleine Podcast-Pause, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und ihr wisst hoffentlich auch noch, was wir letztes Mal geguckt haben, was wir uns aufgetragen haben. Aber die das Podcast-Cover und der Titel verraten ja wieder einiges.
Eben.
Von daher.
Eben. Ja, wir haben uns jetzt in der Vorweihnachtszeit nicht mit Weihnachtsfilmen beschmissen. Hätte man ja nicht ahnen können, dass es so lange dauert.
Ja, das stimmt.
Aber ich durfte mir angucken Boogie Nights von Paul Thomas Anderson, mal wieder. Und du hast dir angeguckt Eternal Sunshine of a Spotless Mind, beziehungsweise Vergissmeinnicht auf Deutsch.
Ne? Genau.
Gut.
Also auf Deutsch heißt der Film so. Ich habe auf Englisch geguckt. So.
Ah. Aber ja, genau. Bin gerade überlegen, habe ich den auf...
Genau, also ich habe dir ja ich hab die DVD gegeben, ich habe natürlich auf Blu-ray Boogie Nights im schönen Digipack DVD mit geilem Cover, wie ich finde.
Ja, das Cover ist der Shit.
Das ist die Arthouse Edition und ja, hier den Vergissmeinnicht habe ich eben auf Netflix geguckt.
Ja.
Da ist er gerade kostenlos zur Verfügung. Wer ihn nicht kennt, kann ihn da auf jeden Fall gucken.
Aber sollte man das denn auch?
Ja, das werden wir gleich rausfinden.
Dann lass uns doch mal zur Tat schreiten.
Ohne großes Vorspiel heute.
Ja. Naja, wir können ja davon erzählen, dass wir zusammen einen Film im Kino gesehen haben, der eher so semi-gut war.
Echt? Wie heißt denn der?
Herr
der Ringe mit Autos.
Ja, so nett. Die tödlichen Maschinen, Mortal Engines. Ich hatte ja meinen Spaß, aber ich mag auch Young Adult Fantasy und da drückt er halt richtig rein und Steampunk finde ich auch cool. Aber der macht es einem auch wirklich schwer, ihn wirklich zu mögen.
Er macht sich aber gleichzeitig auch schwer, ihn richtig zu hassen, weil er hat halt weder Ecken noch Kanten so richtig. Also er ist so.
Er sieht halt so unfassbar geil aus. Ich liebe das Art-Design.
Das Art-Design ist geil. Und die Idee ist ja auch geil. Er macht nur sehr wenig aus der Idee.
Ja.
Weil er baut sehr viel auf, aber im Endeffekt ist es irrelevant, weil er einfach nur das Star Wars, wir müssen ein böses Ding zerstören, Story abfeuert. Ja. Nee, ich hab ja gesagt, für mich ist das der Waterworld 2018. Der ist irgendwie dämlich, aber irgendwie macht er auch Spaß.
Ja.
Ich war solide unterhalten.
Diese gesamte Anfangssequenz, wenn London ankommt und diese deutschen Minenstädte sich einklappen. Das ist so geil.
Ja.
Also ich hätte gerne mehr von den Städten tatsächlich.
Ja, gesehen. Das ist ja der Punkt. Das, was die Prämisse des Films quasi ausmacht oder das wirklich Interessante an der ganzen Geschichte, was es so besonders auch macht, kam halt viel zu kurz.
Ja.
Das war eigentlich so richtig schade daran, aber er war trotzdem, er auf seine 2 Stunden, wie knapp die er dauert, unterhält er. Kann man gucken. Ja, man klaut sich viel zusammen, hat nicht die freshesten Ideen außerhalb dieser Grundidee. Aber ja, habe ich nicht gelangweilt zumindest. Ja, wie gesagt, Waterworld, so ein bisschen Waterworld. Hm. Auch so ein bisschen Apokalypse, Mad Max gemischt mit ja, wie du sagst, so Young Heroes müssen sich durch die Wildnis kämpfen irgendwie. Also ja. Tut nicht weh.
Nö.
Tut nicht weh. Ist nichts Besonderes, so im großen Stil. Also wenn weiß ich, ob mich da noch in 20 Jahren erinnert, aber dafür, dass die Filme auch, ich fand es interessant, dass die Buchvorlage auch so jung ist, ne? Ich fand das Buch ist 2001.
Naja, jung.
Ja, normalerweise, aber wenn man so kennt, eine Buchvorlage, ja, wir haben mal wieder irgendwas von 1940 rausgekramt, so, aber.
Wie schnell wurde Twilight verfilmt? Oder ja, Harry Potter war auch innerhalb von 6 Jahren.
Ja, das stimmt.
Das ist halt.
Also ich jedenfalls, wenn ich die Idee jetzt mal gehört habe, dachte ich, es wäre so ein typisches, irgendwer hatte 1830 mal eine Zukunftsvision und das, weißt du so. Aber es ist doch sehr jung, das Buch, ja. Aber das ist eigentlich noch das Schlimme daran, weil die Sachen, die geklaut werden, sind schon echt 30 Jahre davor gewesen, die da wirklich fast 1:1 teilweise übernommen wird, wo man sagen muss, da kannst du dir keine Ausrede einfallen lassen, das war schon sehr ähnlich
teilweise. Das ist halt die Frage, wie es im Buch aufgebaut wird.
Ja, klar.
Weil im Film wird so als so der Reveal dargestellt und du sitzt dann so und denkst dir so,
nicht schon wieder.
Ja, also ich sag's mal so, diesen Reveal gibt's halt nicht häufig, aber auch nur, weil er halt einmal perfekt gemacht wurde. Und dann ist es halt, ja gut.
Dann ist durch.
Ja.
Und so richtig Impact hat er jetzt halt auch nicht.
Nee, also es war echt so.
Er schlägt du halt so, nicht okay. So ein. Ja, also, hätte man sich auch vielleicht denken können, aber naja.
Oh, eben.
Ja, also von daher, wie gesagt, ist okay, kann man mal gucken.
Ja,
kann man mal gucken. Ja, nicht so wie zum Beispiel den anderen Film, den ich davor gesehen habe. Den kann man nicht unbedingt gucken.
Auch den mochte ich ja.
Echt?
Ja.
Wie? Warum?
Weil es so ein Film ist, da, sobald es richtig losging, habe ich ein Grinsen ins Gesicht bekommen. Das ist erst wieder zurückgegangen, als ich rausgegangen bin. Und echt? Dann hat der Film wohl irgendwas richtig.
Ich hatte auch ein Grinsen, als ich rausgegangen bin, weil ich endlich rausgehen konnte. Wir reden über Mary Poppins Returns, der neue Mary Poppins Film. Ich fand den furchtbar. Der Film wirkt, als ob die ganze Zeit alle Darsteller am Set mit einer Knarre am Kopf drehen mussten, weil das wird alles so gezwungen.
Außer Emily Blunt. Emily Blunt ist fantastisch.
Emily Blunt ist eine gute Mary Poppins, aber auch sie konnte halt irgendwie, der Film hat sie trotzdem nicht dancen lassen. Sie hat auch ein ganz anderes irgendwie Verhalten teilweise als die Original Mary Poppins irgendwie. Doch.
Nee. Doch. Die ist genauso scheiße.
Nee, aber anders nochmal. Und sie ist eigentlich immer so, also eigentlich ist sie auch ja sehr tough und teilweise hast du das Gefühl, sie muss zurückstehen so vor anderen Dingen und es war irgendwie weird. Ich fand den furchtbar, den Film. Kein Song catchy, alles scheiße.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass mal kein Song irgendwie im Kopf bleibt. Und ich liebe auch zum Beispiel Lin-Manuel Miranda, ist einfach ein geiler Typ und also der Lampenaus.
Ja, ja,
Knipsala. Und der zusammen mit Dings hat auch, mit Blunt hat, finde ich, gut funktioniert. Und ja, mein Gott.
Darsteller waren gut, ja, aber der ganze Rest fand ich, nee.
Aber es ist so witzig, weil in Deutschland kommt der echt nicht gut an. Und in den Staaten,
okay. Ich weiß nicht, ich fand den, der war mir irgendwie, weiß ich nicht, der hat mir krass die Liebe gefehlt irgendwie. Für mich hat der keinerlei, der hat mir nicht eine Emotion abverlangt, der ganze Film. Ich war wirklich, nee, gar nichts. Rock Bottom so komplett. Also ich fand, der wirkte so wie Scheiße, wir müssen dringend mal wieder ein Franchise wiederbeleben. Hat mal wieder Kohle, schießt sie mal mit einer Schubkarre auf den Mond und go for it. Nee, hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Fand ich furchtbar. Aber ja, auch hier sieht man wieder, dass beide Richtungen möglich sind.
Eben.
Ja, ja, ja. Gut. So viel zum Kinomonat.
Würdest du dir das gerne aus dem Gedächtnis streichen lassen, diese Kinoerfahrung?
Die erste ja, also die Mary Poppins ja, die andere nicht. Gute Überleitung, Matze, gute Überleitung.
Danke.
Ich muss schon sagen, du hast wieder fleißig geübt. Kommen wir zu meinem Film. Legen wir los. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, vergiss mal nicht, genau. Aus dem Jahre 2004, von Michael Gondry, Regie geführt.
Michel Gondry, er ist Franzose.
Oder Gondry, okay.
Glaube ich zumindest, hoffe ich. Ich guck mal.
Michel. kennt man vielleicht, hat so Filme gemacht wie auch unter anderem Green Hornet. Was hat er noch gemacht? Sollen wir mal gucken.
Der Schaum der Tage ist, glaube ich, noch
von. Genau, der Be Kind Rewind mit Jack Black. Genau, den hat er gemacht.
Franzose,
ja. Also kein unbeschriebenes Blatt, hat im Jahr 2004 diesen schönen Film gemacht, den ich ja bisher, deswegen besprechen wir ihn ja hier, vorher nicht gesehen habe. Und auch. Ich wiederhole mich sehr oft in diesem Podcast bei manchen Filmen, aber das ist einfach so. Der schlägt in dieselbe Kerbe wie auch Memento und Co. Es ist so ein Ding, das siehst du überall. Wenn du mal durch Amazon Prime scrollst, durch Netflix eben wie hier scrollst, du stößt immer wieder auf den Namen und ich habe immer wieder mich drumherum gewunden, diesen Film zu gucken und ich kann wieder nicht sagen, warum so richtig. War es wieder dieses typische, ja, irgendwie, keine Ahnung, den kennt ja jeder und wahrscheinlich ist es so.
Aber guck ich doch lieber zum fünften Mal Match immer durch.
Guck ich lieber nochmal Branded. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat mich irgendwie nie so gekickt, so rein von der Beschreibung her. Klang so ein bisschen egal, als ob man den nicht so gucken muss, aber kann. Und wenn da, ja, dann ist schön, aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Und naja, jedenfalls lange umgangen, bis hier du kamst und sagst so,
Guck mal, Digga.
Und dann habe ich geguckt. Worum?
Hast du geguckt?
Hab ich geguckt. Worum geht's denn im Film? Es geht um ein nicht mehr Paar. Und zwar bestehen aus Joelle, gespielt von Jim Carrey. Und wie heißt sie nochmal? Clementine, genau, von Kate Winslet. Ein klassisches Pärchen, die sich kennenlernen per Zufall. Sich nach anfänglichem Hin und Her verlieben und ja, zusammenkommen über einen auch längeren Zeitraum, der nicht ganz so näher definiert ist, aber auf jeden Fall waren sie eine Zeit lang ein Paar. Freunde und Kuff kennen auch beide und überhaupt, also sie hatten ein gemeinsames Leben. Und naja, eines Tages haben sie einen Streit und ja, nach dem Streit irgendwie ein paar Tage später sucht Jim Carrey sie wieder auf, Joel, und möchte sie, die bearbeitende Bücherei, und will sie da halt konfrontieren, beziehungsweise noch, also ja, versuchen wieder Kontakt aufzubauen nach diesem heftigen Streit. Und ja, irgendwie Clementine scheint ihn dann plötzlich nicht mehr zu erkennen oder nicht mehr zu wissen, wer er ist, und er ist halt ganz verwirrt darüber. Und ja, dann entspinnt sich eine Story daraus, und ich denke,
alles aber auch schon relativ weit im Film drin, ne?
Ja, aber das ist trotzdem die Basic Story.
Ja.
Die steht sogar so bei Netflix. Also das ist ja quasi der Kern. Und ja, also man muss auch dazu sagen, ich finde, das ist auch kein Spoiler. Das steht ja auch quasi überall. Es ist quasi eine Romantic Comedy mit Sci-Fi-Einschlag, so ein bisschen, oder zumindest mit Fantasy-Überhöhung. Denn es geht im Film quasi um eine Erfindung, so mitunter, die getätigt wurde, die es im realen Leben nicht gibt, die es möglich macht, die es möglich macht, Gedanken von Menschen aus dem Gehirn zu entfernen. So. Was sie offensichtlich getan hat. Und Jim Carrey versucht dann zu kommen, was da so los ist. Das ist so quasi dann der Plot. Und ja, was habe ich denn erwartet? Ich habe erwartet, ich mag halt Jim Carrey sehr gern, deswegen war ich mal wieder gespannt, weil ich eben wusste, dass es jetzt kein Dummschwätzer und Co. ist, sondern er hat ja nicht nur einmal gezeigt, dass er auch deutlich andere Sachen kann, nicht nur die Doofnase spielen.
Ich habe zu lange Truman Show nicht mehr gesehen.
Muss ich einmal wieder gucken, tatsächlich. Ja, der ist ja auch auf Netflix, glaube ich, oder auf Amazon. Eins von beiden. Ich glaube, ich habe Netflix. Genau, deswegen war ich mal wieder gespannt, ihn noch mal wieder weil ich habe letztens erstmal wieder Aventura geguckt. Ja, das sind ja meine beiden Lieblingsfilme, die beiden mit ihm. Die könnte ich ja, die habe ich beide schon jeweils 60 Mal geguckt oder so in meinem Leben. Ungelogen. Deswegen war ich mal wieder gespannt auf einen, habe mich gefreut auf einen Jim Carrey-Film, wo er mal wieder was auch ernster spielt. Ich war sehr gespannt so quasi darauf, wie das mit Kate Winslet funktioniert, weil ich muss sagen, ich kenne nicht viele Kate Winslet-Filme, glaube ich. Also jedenfalls nicht so bewusst. Meistens gucke ich Filme, wo ich dann denke, ach, ich spiele damit so. Aber so richtig bewusst so Kate Winslet weiß ich mal nie. Ich finde sie, also ich mag sie, aber ich kann mich, also sie ist nicht so prägnant. Ich finde, sie ist nicht so die prägnante Schauspielerin. Meistens ist der Film prägnanter als sie selbst. Obwohl sie trotzdem gut spielt.
Nimm mal zwei Filme mit Kate Winslet.
Das ist ja, das fängt schon an, ja. Titanic natürlich, klar. Und wie hieß denn der mit da fängt schon an.
Der Vorleser, hätte ich jetzt noch gesagt.
Vorleser, stimmt. Vorleser ist da drin. Ich habe einen anderen im Kopf, aber sie kommt schon nicht drauf. Also Kate Winslet ist dieses Gefühl wie so ein Schauspielgeist. Also die hat ja wirklich viele Filme gemacht, aber deswegen sage ich, die bleiben meist die Filme nicht wegen ihr hängen. Sie ist zwar darin meist ziemlich gut, oder sie ist eine gute Schauspielerin, das kann man schon so sagen, aber mir bleiben die Filme nicht wegen ihr hängen. Das ist so ein bisschen ihr Problem, auch glaube ich, als Schauspielerin. Also sie ist ja schon prägnant, man kennt ihren Namen. Hauptsächlich die Titanic, muss man ja einfach so sagen. Aber man guckt jetzt nicht Filme wegen ihr.
Ich kann ja mal überlegen, so ist so witzig, wenn man sich überlegt halt, Titanic, damals erfolgreichster Film, glaube ich, aller Zeiten, ne? Und hat Leo und Kate Winslet, ja, also die kennt man deswegen. Ja. Und jetzt denk mal an Avatar. Wen kennt man daher? Wer hat da mitgespielt? Sam Worthington war das doch?
Sigourney Weaver, Sam Worthington.
Ja, aber das sind Sigourney Weaver kannte man vorher, aber die anderen so, ja, nö.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, ist wirklich echt. Ja, stimmt. Ich guck gerade noch, ich will mal gucken. Die Divergent.
Ach ja, stimmt.
Der, ja, diesen Carnage, genau, der Carnage ist ganz geil. Dieser Gott des Gemetzels heißt auf Deutsch. Da hat sie mitgespielt, der war auch ziemlich gut.
Mit John C. Reilly,
ja, und genau.
Christoph.
Steve Jobs. Stimmt, Heavenly Creatures, der kriegst du noch her. Stimmt, das ist der erste Film von Peter Jackson von 94.
Heavenly Creatures ist doch der dritte.
Der dritte sogar?
Ja.
Kommt, ah, nee, stimmt.
Der vierte ist es.
Das nee, war stimmt.
Der letzte, Bad der Taste, vorher der
Ringe. Braindead war vorher.
Und
Frighteners
auch.
Meet the Feebles. Nee, Frighteners kommt danach, genau. Ja, stimmt. Nee, hast recht. Ja. Ja, jedenfalls, genau, da hast du mitgespielt, ja. Aber stimmt, so, die hat schon viel gemacht, aber wie gesagt, das meiste bleibt ja echt nicht, ist nicht hängen geblieben, tatsächlich. Ja, jedenfalls, genau, da war ich halt gespannt, so wie die auch zusammen funktionieren. Ja, und war einfach, ich habe tatsächlich eine relativ schmalzige Liebesgeschichte erwartet, eigentlich fast sogar. So, das war so mein Also ich bin immer von diesem deutschen Titel ausgegangen, der klingt so dämlich. Also der klingt so überromantisiert, irgendwie vergiss mal nicht. Da bin ich immer so.
Ich bin ja immer im Überlegen, würdest du Eternal Sunshine of a Spotless Mind, so auf Deutsch, der ewige Sonnenschein.
Nein, das kommt ja später im Film raus, ist kein Spoiler, finde ich. Das stammt ja aus einem Gedicht,
naja,
was dann später Kirsten Dunst, die auch mitspielt, eine Arzthelferin quasi, später vorträgt. Und da ist ja das Zitat ja draus. Also das ist ein Gedichtzitat, es wird ja auch übersetzt. Ich habe mir das nämlich dann mit deutschen Untertiteln mal angeguckt. Und es wird übersetzt auch quasi, also es gibt eine solche Übersetzung davon, aber das kannst du nicht als Titel nehmen, das ist so ganz weird halt.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, ich habe den halt jetzt zweimal auf Deutsch gesehen.
Ja.
Das ist auch einer dieser Dinger, die ich irgendwann mal gesehen habe, war mega begeistert und es ist in Vergessenheit geraten. Und dann haben wir den Podcast hier geschaut und war so, ach, den könntest du auch eigentlich mal weitergeben. Mhm. Und dann kommt er bei Netflix, so, nochmal nachgeguckt und dann jetzt dir gegeben. Das ist einfach so witzig, weil ich überhaupt nicht mehr auf der Pfanne hatte, wer so alles dabei ist.
Ja.
Und dann
der Cast ist total stark, wie
dann
gesagt.
Siehst du den Hulk mit Mary Jane und Frodo da in der Wohnung.
Genau, gerade sagen, Mark Ruffalo, Elijah Wood noch drin, der Doktor gespielt von Tom Wilkinson. Also wirklich, der Cast ist wirklich krass. Das wusste ich auch gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, jedenfalls, das waren so meine Erwartungen. So, was habe ich denn bekommen?
Ja.
Der Film war auf jeden Fall deutlich weirder, als ich gedacht habe. im positiven Sinne weird. Er ist halt überhaupt nicht der Standard-Liebes-Rom-Com-Shit, den ich vermutet hatte. So war also gar nicht. Schon mal quasi an ein Info von alle, die quasi im Genre vielleicht auch nicht so zumal so zugewandt sind. Durch die quasi, ja, sag ich ja, Sci-Fi, wie auch immer man es nennen möchte, diesen eben non-realen Einschlag darin, bekommt der Film halt schon einen ganz anderen Drive. Und er nutzt diese Begebenheit quasi auch aus, um diese typischen, also es geht ja quasi um eine, es geht um zwei Menschen, die sich halt verloren haben oder dabei sind, sich zu verlieren, oder sich auch bewusst dazu entscheiden, sich zu verlieren. Und das ist ja quasi, der Film steigt fast schon damit ein, dass es schon passiert ist. Man sieht am Anfang nur relativ kurz halt so ein bisschen die Verbindung zwischen den beiden. Und dann geht es schon quasi eher ums Nachspiel, wie man es halt so kennt. Gibt es auch in dem Film eben, man lernt dann eben quasi erst posthum, wie quasi die Beziehung so verlaufen ist. Und das macht der Film eben sehr smart, eben durch die Gegebenheit, dass es hier eben um dieses, ja, das Hirnmanipulieren geht. Und man taucht hier quasi ein, so in Jim Carreys Hirn und wie er das dann quasi, man sieht in seinem Hirn diese ganzen Abläufe nochmal rückblickend und da quasi sein Gehirn während dieser Szenen aber quasi bearbeitet wird von den Ärzten, zu denen er sich da begibt, ja, wird das Ganze fast schon ein bisschen wie so eine Geisterbahnfahrt durch sein Hirn und man sieht dann quasi Erinnerungen verschwinden und er sieht dann Dinge doppelt in seinen Erinnerungen und weiß dann nicht mehr so ganz so, was ist noch real, was ist gerade echt, was vergesse ich hier, was kann ich vielleicht suchen zu halten. Auf jeden Fall erlebt man diese Liebesgeschichte zwischen den beiden eben nur durch seine schwindende Erinnerung in seinem Kopf. Und das ist halt sehr abgefahren teilweise, sehr witzig teilweise, sehr, 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 sehr kreativ. Das fand ich sehr, sehr gut, weil sie halt einfach auch nicht eben nur dieses Motiv genommen haben, ja, okay, wir haben hier die Möglichkeit, irgendwie Erinnerungen zu löschen, sondern wir nehmen das Ganze auch noch und verpacken es eben sinnvoll in die Story und arbeiten damit. Das fand ich sehr, sehr cool. Jim Carrey fand ich hier ziemlich gut. Sein Charakter ist schon echt
ein Schluffi
und teilweise er ist teilweise so richtig traurig irgendwie hier. Also er ist ein trauriger Mensch, obwohl das eigentlich gar nicht sein müsste, aber seine Charakterzüge hier sind sehr, er ist halt so ein Gammler halt, so, der halt nicht so viel Kette kriegt irgendwie.
Antriebslos,
aber trotzdem halt super sympathisch eigentlich, aber kriegt's nicht so richtig rübergebracht irgendwie, will das Richtige und schafft's und traut sich aber nicht und so. Und quasi die Figur von Kate Winslet, die Clementine, ist halt genau das Gegenteil, sie ist halt so eine super, durchgedrehte, die halt nur Verrücktheiten macht, irgendwo nachts in Häuser einbricht und da einfach mal guckt, was da so abgeht und da einfach mal Whisky trinkt und genau das Gegenteil von ihm, was dann aber eben, ne, man kennt das ja, Gegensätze ziehen sich an, dann eben am Anfang so zu funktionieren scheint, bis es eben zum Krach irgendwie kommt. So, dann hast du quasi zwei Ebenen einmal laufen, dann hast du einmal diese Erinnerungsebenen und dann hast du gleichzeitig eben aber die Realebene, wo dann quasi noch so ein bisschen Seitenstränge reinkommen, wo es dann mehr noch um diese Doktoren geht, die ihn da quasi bearbeiten, inklusive kleinen Plot-Twist um die Figur von Elijah Wood noch drum, was dann auch sehr, 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 sehr cool war, weil du einfach noch so einen zweiten Strang kriegst, der dann sich überlappt quasi.
Vor allen Dingen, weil der Film ja auch durchaus dir Szenen zeigt, die nach der Löschung stattgefunden haben. Mhm. Und das halt schon vorher, also generell, wie der Film strukturiert ist, ja, ist unfassbar geil.
Ja, 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 genau. Dass du halt, du weißt dann, du musst dann teilweise, kannst du erst später einordnen, wann die Dinge quasi passiert sind. Ja, ja. Das ist sehr smart erzählt. Auch gerade der Reveal dann am Ende mit dem Professor und solche Sachen, ja, noch. Also da waren schon echt ein paar Sachen drin, wo ich auch nicht mehr mit gerechnet hätte.
Das hatte ich auch einfach wieder vergessen. Das war so, wow.
Ja, ja, ja. Also da waren echt, die Ebenen, die sind echt schon relativ weit gefächert. Das ist auch echt alles trotzdem absolut sinnig. Also es ist jetzt nicht so hyperkompliziert, aber der Film hat dadurch eben ein paar Überraschungen auch noch bis zum Ende, die man so von so einer, ja, wenn man da vielleicht was wirklich so eine straighte Liebeskomödie, Drama, was auch immer erwartet, nicht erwarten würde. Das war schon ziemlich cool. Ja, also es ist, ich fand das ganze Motiv halt total spannend einfach erzählt, ne? Dieses so quasi die, ich meine, man kennt das ja, wenn man halt irgendwie sich vom Partner trennt, man denkt sich so, am liebsten würde ich gerade alles, ne, bis ich der Herzschmerz nicht kickt, würde ich am liebsten gerade alles irgendwie vergessen. So, und darum geht's ja quasi im Film, dass er projiziert so, ja, was wäre denn, wenn es möglich wäre? Und quasi Frage auch so, ja, man vergisst für einerseits dann vielleicht die schlechten Erinnerungen, den Schmerz, aber man vergisst eben auch die positiven Erinnerungen, von denen es ja doch eine ganze Menge gab, die man im ersten Moment vielleicht ausblendet, weil man so vielleicht so wütend ist oder so traurig ist. Aber dann geht's halt um die Frage so, ob man dann wirklich auch, ja, alle schönen Momente für immer ausblenden will. Der spielt damit halt sehr schön und versinnbildlich die eben durch diese manifestierten Gedanken von Jim Carrey halt so schön und zeigt dann, dass es vielleicht doch manchmal wert ist, so auch an, dass irgendwo in jedem schlecht auch was Gutes hatte, irgendwie jeder Gedanke so ein bisschen. Und die Aufbereitung, wie er das halt erzählt, fand ich echt total cool. Es hat richtig Spaß gemacht einfach. Ich würde ihn ja nicht mal als Komödie bezeichnen, so richtig. Er hat schon ein paar lustige Momente oder eher skurrile Momente tatsächlich. Ich würde ihn schon eher als Liebesdrama bezeichnen. Er ist schon in vielen Szenen relativ schwerfällig und sehr, doch eher,
schwermütig.
Ja, schwermütig. Ja. Also, ja, genau. Ja, nichtsdestotrotz aber eben macht es trotzdem irgendwie, also es macht Spaß, diese Reise zu begleiten, weil es halt so schön erzählt ist und so trotzdem, wie gesagt, sag ich ja, trotz aller Verrücktheiten komplett schlüssig erzählt und eben man ja auch so dann doch recht schnell auch mit den Figuren so ein bisschen mitfiebert und auch sich so ein paar eigene Wünsche so reinbringt, wie es verlaufen sollte, und das kann man ganz gut so rein, sich reindenken. Und ich kann eigentlich fast zum Fazit kommen, also, weil das, mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten, weil das wirklich, wer es nicht kennt, der sollte das schon dann auch erleben.
Ich finde es halt ja schön, dass es nicht so ein typischer Tearjerker ist, der nicht sagt, jetzt musst du traurig sein.
Ne, das stimmt.
So, es wirkt alles einfach sehr organisch,
wie ja,
das alles funktioniert.
Genau, und der hat ja, also es gibt ja, ist ja schon richtig, es gibt halt, es ist alles einem Guss, es gibt jetzt es gibt keine jetzt große Szene, wo es drauf hinarbeitet, wo dann alle sagen, so jetzt darfst du drauf, sondern der hat so eine Grundstimmung, die behält er eigentlich ganz gut bei.
Sehr melancholisch.
Melancholisch auch auf jeden Fall, ohne da jetzt auszubrechen, groß. Und sag ja, selbst die Parallel Timeline, so einmal in seinem Kopf und einmal außerhalb, so es läuft einfach alles nahtlos über und reagiert ja auch dann aufeinander teilweise und so, und das fand ich wirklich schon toll erzählt auf jeden Fall. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung, hat mir echt total gut gefallen. Ist glaube ich schon ein Film, den man sich doch auch mal öfter angucken kann hin und wieder, weil er einfach so, ja, weil er so fließend funktioniert, also, und als sag ich mal, als schwermütiger oder melancholischer Film ist er aber trotzdem nicht so schwermütig, dass er sich runterzieht, weil er trotzdem auch seine sehr, sehr schönen Momente hat, wo du so machen kannst. Von daher ist es jetzt nichts, was jetzt, wo man jetzt sagen muss, oh, danach bin ich erstmal wieder 3 Tage irgendwie Depri. Im Gegenteil, also er hat schon wirklich auch seine sehr, sehr schönen Momente und ist so ein alle Jahre wieder Film so ein bisschen, finde ich jetzt. Also ich werde auf jeden Fall nochmal gucken. Das habe ich mir jetzt schon eigentlich, ist schon klar. Und ich weiß gar nicht, vielleicht Frage an dich, kann man den schon fast als moderner Klassiker bezeichnen? Der ist schon sehr beliebt, ne?
Ja, aber auch, glaube ich, nur in bestimmten Kreisen.
Ja?
Also, okay. Ich kenne jetzt vielen aus meinem, ich sag mal, wenn man aus dem Filmumfeld rausgeht, glaube ich, ist in meinem Umkreis, kennen die nicht viele.
Okay.
Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen wenn man halt diese Filmfilterbubble hat, ist der schon, würde ich den schon als moderner Klassiker bezeichnen, aber dieses.
Aber der war jetzt kein krasser Blockbuster, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Und dass er da halt rausgeht und er ist ja auch einfach nicht massentauglich.
Nee, stimmt, er ist schon sehr weird für einen.
Er ist durch seine vertrackte Erzählweise, wenn man sich den Film jetzt angucken möchte, muss man auch wissen, wenn sie. Sachen komisch vor einem vorkommen, dann soll das so sein.
Ja, genau.
Weil es wird wirklich alles aufgeklärt. Ja. Selbst bei Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach so am Anfang, zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Das ist immer ein Problem so ein bisschen. Es ist schön, dass du es nochmal sagst, dass es ja nicht massentauglich ist, weil das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, so an manchen Stellen, weil, also wie der eben so wirklich bei, also wenn du jetzt abends irgendwie Netflix gucken willst und denkst, so, jetzt suche ich mal irgendwas hier, irgendwie vielleicht was fürs Herz und so. Rent nur noch 15 Kinozuschauer oder Filmschauer, der am Abend mal Netflix-Film guckt, einmal im Monat, der, glaube ich, wird da schon ein bisschen, manchmal denken, so, was ist denn jetzt hier los? Also,
ja, aber es ist halt kein Arthouse-Film.
Nee, das auch nicht, aber der ist ein bisschen dazwischen. Also der ist jetzt halt kein Volk nach Mary so, ne? Also
nee.
Der hat schon noch mal eine andere, der steht so ein bisschen dazwischen. Und mir fällt das halt teilweise nicht mehr auf, weil ich eben so viel einfach auch abseits vom Mainstream gucke. Weil mir jetzt nicht so sicher, so ist der, wie ist der einzuschätzen, so. Und deswegen wusste ich auch nicht, wie erfolgreich der quasi jetzt so war, ob das ein großer Blockbuster dann damals im Kino war. Er hat ja auch jetzt nicht den, muss man auch sagen, er hat jetzt nicht, ich meine, 2004 ist jetzt auch noch nicht alt. Und er hat jetzt nicht den allerbesten Look auch, muss man sagen. Also, weißt du, was ich meine? Also, der sieht jetzt nicht fantastisch aus oder so. Der ist auch sehr natürlich geschossen. Also der ist sehr nahbar und sehr
grau.
Der wirkt sehr, das sowieso auch die Farbspiele sehr eher trist. Aber der hat auch so eine leichte Videooptik. Der wirkt nicht so, der ist nicht so durchgestylt, der Film, gar nicht. Also der wirkt sehr sehr close, sehr real, sehr sehr bodenständig so. Und
ja, war nicht so richtig erfolgreich. Nee. 20 Millionen Produktionsbudget und insgesamt 34 Millionen eingenommen.
Na gut. Das sehe ich gar nicht mehr so viel.
Insgesamt 72 Millionen, weil aus Ausland hat er ein bisschen was noch mit reingebracht, aber also war jetzt kein großartiger
absoluter Schlager,
ja. Genre Sci-Fi-Comedy, sagt
er. Ja,
und der ist R-rated. Vom MPAA.
Ist da irgendwas drin?
Gibt's Brüste?
Nee, tatsächlich, Kate Winslet hat zwar kein Problem, dich nackt zu zeigen, aber ich meine, da sind keine. Oder ist er vielleicht gleich geschnitten oder so?
Also, es ist ein bisschen strange gerade.
Krass ist der, oder?
In Deutsch hat er, glaube ich, eine Freigabe 12, also.
Kann man machen. Nee, da war wirklich, aber da ist gar nichts drin eigentlich. Ja, das ist ein bisschen weird, aber.
Also dadurch, dass der halt so eine sehr, ich möchte noch nicht mal sagen, verkopfte Struktur hat, aber es ist halt, ich glaube schon, dass der massentauglich ist, der Film, beziehungsweise, dass du den auch entspannt Leuten zeigen kannst, die mit Filmen sonst um sich nichts zu tun haben.
Mhm.
Aber man muss halt dieses ganze, die Prämisse muss man halt irgendwie akzeptieren erstmal. Ich glaube, darüber kommen viele Leute nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wie gesagt, es ist halt nicht. Ja. Es ist nicht die Klassik, viel gut Komödie, drei Lacher und weiter so, sondern ja, nee, ist schon was zum Für den Kopf, fürs Kopf, fürs Kopf. Ist aber was für den Kopf.
Fürs Kopf und für ein Herz.
Für ein Herz und fürs Kopf, genau. Also da muss man schon Bock drauf haben, ja. Haben wir mal geguckt? Nee, es gibt auch keine. Nee.
Gibt es keine Cut-Version?
Nee, haben wir mal geguckt, ob es irgendwie vielleicht Beschnittbericht irgendwas gibt. Nee, keine Ahnung, also da war nichts drin. Also ich weiß nicht, warum der, warum die den R gemacht haben. Wie gesagt, das ist ein bisschen weird, aber sehe jetzt nicht als ab 18. Also. Naja. Ja, jedenfalls, Fazit. Sehr, sehr schöner Film. Sehr, macht sehr nachdenklich ein bisschen. Trotzdem ist nicht so, dass man, ne, also er ist trotzdem, man kann ihn trotzdem gut konsumieren und auch einfach mal zurücklehnen. Ja, aber ist eben nicht die typische 0815 Komödie, sondern einfach ein bisschen. Er hat eine interessante Fragestellung, die ist kein Arthouse, die er ein bisschen verkopfter beantwortet, aber trotzdem so, dass man alles im Rahmen vorserviert bekommt, ohne sich da jetzt einen abbrechen zu müssen. Und Darsteller sympathisch komplett, naja, was heißt sympathisch, nicht alle, aber je nach Charakter.
Gut
aber
gespielt.
Alle spielen wirklich gut, starker Cast, ja, hat einige Überraschungen drin, die man auch von so einem Film jetzt, wenn man da einfach von so Liebesdrama, Komödie ausgeht, nicht erwarten würde, die ja immer wieder überraschen. Und ja, und letztendlich, wie gesagt, hat man auch eine schöne Metapher oder eine Denkweise, wo man sagen könnte, oh, das könnte sogar eine Black Mirror-Episode sein, wenn du es anders aufziehst. aber das wirklich mal eine interessante Frage ist und die halt, wie gesagt, gerade dieses typische Ding, Beziehungen beenden und Co. und über den anderen noch nachdenken und so weiter, mal komplett anders und sehr intelligent auch aufzieht. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Von mir auf jeden Fall ein Tipp für Vergissmeinnicht.
Nice. Das freut mich, dass ich dir wieder was mitgeben konnte, was dir gefallen hat. Ja,
war gut. Gut, kommen wir zu
in die
Pimmeln. Sorry, mir fiel jetzt gerade keine smartere Überleitung ein, tut mir leid.
Mark Wahlbergs Schwansen.
Ja, das war heißt die Episode. Marky Marks Dick. Ja.
Ja, Boogie Nights. Wie gesagt, ein weiterer Film von Paul Thomas Anderson. Und mir ist mal aufgefallen, ich habe in diesem Jahr meinen Konsum an PTA-Filmen um
100% gesteigert.
300. Ich hatte ja vorher keinen Film von ihm gesehen, habe jetzt drei Filme.
Ja, ey. Ja. Kriegen wir noch 500.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unbedingt There Will Be Blood und so noch angucken möchte dieses Jahr.
Schauen wir nächstes Jahr.
Ja, schauen wir mal. ja, und ähnlich wie in den Filmen davor haben wir wieder einen fantastischen Cast mit mal wieder Philip Seymour Hoffman. Er ist wieder am Start.
Ja, überall.
Ja, in den letzten drei Filmen, die ich gesehen habe, für den Podcast mit Magnolia, mit Almost Famous und halt mit Boogie Nights jetzt.
Stimmt, ja.
Da hat man dann noch, wie gesagt, Marky Mark, Mark Wahlberg, Burt Reynolds als Porno-Regisseur, Erotikfilmchen.
Erotikfilm-Regisseur.
Heather Graham ist wieder am Start, Julianne Moore, William H. Macy und Don Cheadle als jemand, der den Cowboy zurückbringen möchte. Und
ja, worum geht's denn?
Ja, es geht um Mark Wahlberg, Eddie Adams heißt er und wie er später besser bekannt ist, Dirk Diggler.
Ist auch der beste Name.
Er ist schon sehr gut.
Dirk Diggler, ja.
Kann man nicht verleugnen. Der sich als Tellerwäscher durchschlägt und dann aber eines Tages halt Jack Horner kennenlernt. Und Jack Horner sagt, Mensch.
Nice Schwansen.
Wäre doch Pornodarsteller.
Ja.
Das ist halt, was so in den USA der 70er passiert. Und ja, Dirk Diggler, beziehungsweise Eddie, geht dann zu Jack, fängt an mit dem Filme zu machen und wird unfassbar erfolgreich. Und ja, der Film beschreibt, wie das dazu kommt und tatsächlich auch, wie sich das dann Ganze in eine Abwärtsspirale dreht, wie es halt immer so ist, Aufstieg und Fall von solchen Menschen.
Mhm.
Ja.
Das Hoch und Tief, nicht nur seines Schwansens. Ich muss das nutzen, dass ich den Film habe.
Dafür hast du dich beim Dings aber bei Tiefenthal Superbabes sehr zurückgehalten.
Das stimmt.
Ja, was habe ich denn erwartet? Ich hatte tatsächlich wieder ähnlich wie wir es halt bei Magnolia und Almost Famous hatten, so ein bisschen beziehungsweise eine Mischung aus diesen beiden Filmen. Einfach ein Zeitporträt mit einem sehr großen Cast und mit so einem großen... Ach, komm schon!
Entschuldigung, ich bin 12.
Ich sag groß.
Ja, ja, ich bin ruhig.
Wow. Mit einfach so ein Ensemblestück.
Oh Gott. Entschuldigung.
Das wird gut.
Wir sind einfach was schnell hier.
Wir grüßen an dieser Stelle Sascha, der freut sich wahrscheinlich auch drüber.
Ja, stimmt.
Und habe ich das bekommen? Das Timepiece auf jeden Fall. Der Film atmet 70er aus jeder Pore. Es ist richtig krass. Sei es die Eröffnung in der Disco. Die Mucke ist fantastisch. Mhm. Ist richtig geil. Und auch Klamotten, Ausstattung. Es ist schon...
Alles real.
Ja, wirklich, ja. Wirklich. Man kriegt ein unfassbar gutes Gefühl für die Zeit.
Ja, finde ich auch.
Damals. Auf der anderen Seite war ich doch erstaunt darüber, wie der Film sich dann doch auf die Figur von Mark Wahlberg fokussiert. Vor allen Dingen, in den ersten zwei Dritteln. Da hat man dann nur relativ wenig von den anderen irgendwie mitbekommen.
Mhm.
Also, das muss ich zum Beispiel sagen, dieser gesamte Subplot mit Don Cheadle, nimm's raus, fehlt dem Film was?
Nicht so richtig.
Nicht wirklich, ne? Verkauft Stereoanlagen und ist nebenbei Pornodarsteller. Ein ganz klassischer Berufszweig. und er möchte sein eigenes Geschäft aufmachen. Mhm. So, aber der Film verwendet tatsächlich relativ viel Zeit auf seine Szenen. Und das ist mir jetzt auch schon so wieder aufgefallen. Warum kann dieser Mann keinen Film unter 2,5 Stunden drehen?
Ja, das ist auch sehr lang wieder, ne? Ja.
Ich sitze da, es passt halt, um diesen Film, um das Ganze so ein bisschen auszuschmücken, aber dadurch, dass es halt wirklich marginal ist, letzten Endes, ist es halt so, ja, gut, können wir bitte wieder zurück zu den Pornos kommen? So ein bisschen, das ist halt, Mark Wahlberg, fandst du halt gut in dem Film gespielt?
Na, ich finde Mark Wahlberg immer ein bisschen schwierig, das kommt echt krass auf die Rolle an. Ich finde ihn hier unfreiwillig gut fast schon, weil er wie so ein Dulli spielt. Und irgendwie ist er ja auch ein Dulli. Er wird zwar dann durch seine Karriere, kommt er aus dem Dulli-Umfeld zwar raus, aber er bleibt eigentlich ein Hirni. So.
Das ist nämlich, ich finde, der Film
und
hat
er sich... spielt da halt, ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht. Ich glaube fast, er schaltet einfach so sein Gehirn in dem Film einfach so ab und ist einfach der dumme, dick-schwänzige Dude.
Es ist halt, ich finde, seine Leistung hat so zwei Hälften. In der ersten nämlich finde ich das unfassbar geil. Wie er dieses, soll ich nochmal kommen? Also wir könnten jetzt nochmal eine andere Einstellung drehen. Und der ist halt wirklich nicht klug, der Typ.
Ja,
und das passt ja einfach perfekt. Und er wird halt sehr erfolgreich mit seinen Filmen.
Genau.
Kriegt die Adult Movie Awards da, der Oscar der Pornoindustrie anscheinend. Und wird halt immer selbstbewusster. Und da finde ich, da kippt auch seine Schauspielleistung, weil da ist es dann so, irgendwie hat das dann nicht mehr so richtig gepasst. Und der Film umspannt auch irgendwie 3 oder 4 Jahre, also es geht bis in die 80er rein.
Das wollte ich gerade noch sagen, weil du eben Laufzeit halt, ich finde halt, es passt zum Film, weil es kommt ja dann auch so, er schafft es schon, es auch so rüberzubringen, dass es halt eine sehr lange Spanne ist, die der Film abdeckt. Ob der dann wirklich so lange Laufzeit haben muss, klar, ist dahingestellt, das kann man auch sicher anders verarbeiten, aber ich finde, auf die Laufzeit gesehen, bekommst du ein gutes Gefühl über diese Zeitspanne, weil er da ja auch sehr, du kriegst ja auch verschiedene Wandel in den 70ern mit. Er bleibt ja nicht immer so konstant in der Darstellungsweise, sondern er zeigt ja verschiedene Abschnitte der 70er dadurch. Also ich finde, das hat schon irgendwie gepasst, aber ja, wenn es jeder anders ging, dann ist es natürlich so. Ja.
Technisch kann man, wie schon bei der Musik, kann man dem Film halt überhaupt nichts vorwerfen. Er hat so tolle Bilder, hat gefühlt sehr viele Longtakes.
Ja, es sind einige drin.
Mega geil. Ach, und wo ich mich dann auch gewundert habe tatsächlich, dass, wie gesagt, das mit den Figuren, Thema William H. Macy, dessen Frau andauernd durchgerammelt wird.
Ja.
Wie der tatsächlich letzten Endes ja, in dem Film auftritt. Mhm. Auch so ein bisschen merkwürdig. Aber also, es ist so schwer. Ich fand den Film wieder gut. Und, aber ähnlich wie bei Magnolia ist es mir dann doch zu glatt irgendwie. Gerade für einen Film, der in so einer Industrie spielt.
Naja, ist halt wieder schon sehr overstylized, ne? Also er zeigt eigentlich ja, also gerade wenn dann quasi der Tiefschlag kommt des Films, in Sinne. Bleibt er ja trotzdem sehr, also er wird nicht rough, er bleibt trotzdem sehr, sehr.
Das war auch tatsächlich die Szene, so, die ich mit am stärksten fand, ja. Wo halt bei den beiden, ich sag mal, Hauptfiguren mit Jack Horner und Eddie, beziehungsweise Dirk, wie die gleichzeitig so auf dem Tiefpunkt ihrer Karriere sind, gefühlt. Mhm. Und es da halt auch wirklich, wirklich heftig wird. Mhm. Und die Szene fand ich wiederum stark. Aber dieser gesamte Weg dahin, dieser Abstieg, den fand ich echt, da hat mir irgendwas gefehlt. Es war irgendwie zu by the numbers auch dieses typische Aufstieg und Fall von der Figur, war doch sehr, sehr normal im Drehbuch her. Wenn du dann halt dagegen Magnolia hast, wo alles irgendwie miteinander verbunden ist und der so genau geschrieben ist, da fand ich es ein bisschen zu gewöhnlich irgendwie. Mhm. Das klingt jetzt unfassbar hochnäsig.
Nee, alles gut, ist ja deine Meinung.
Ich bin halt ein Arsch, ne?
Eben.
Hochnäsiger Cineast.
Wie fandst du dann quasi noch wie fandst du das dann, dass das quasi dieses eingebettete, also fandst du dann auch quasi, wenn der ganze Film an sich auch einfach noch ein bisschen gewalttätiger und überhaupt wird, wie fandst du diesen Crime-Einfluss, der noch da reinkommt, so leicht? Fandst du das passend oder hättest du lieber einfach nur quasi, wärst du lieber in dieser Pornoindustrieblase geblieben? Oder
ich sag mal, dieser ganze Drogenkram, der gehört ja schon dazu. Hm? Aber wie ich finde, diese ganze Szene zum Beispiel mit Alfred Molina, wenn du nur diese Szene nimmst, dann fasst es für mich den Film eigentlich ziemlich gut zusammen. Weil am Anfang bist du die gesamte Zeit dabei und denkst so, was passiert jetzt? Und und das wird immer spannender und immer spannender. Und irgendwann überspannt er den Boden aber so. Und dann ist die Szene auf einmal komplett langweilig irgendwann. Mhm. Also für mich zumindest. Und das lässt sich eigentlich auch ganz gut auf den Film übertragen.
Also es war einfach too much. Es war zu viel.
Zu lang, zu viel. Ist durch die Technik ist er natürlich unfassbar sehenswert. Aber spätestens nach 2 Stunden war ich so, gut, jetzt könnte es auch mal vorbei sein.
Okay.
Aber
okay. Aber vielleicht ist es einfach, ich meine, vielleicht ist es dann wirklich einfach ein Regisseurproblem, ein Machartproblem, weil die alle Filme ja von ihm so sind und ähnliches.
Ich finde ihn immer noch besser als Phantom Thread. Phantom Thread fand ich unfassbar scheiße.
Ja, aber ähnlich sagst du über all seine Filme fast so ein bisschen. Also das merkt man schon. Ja. Das ist dann wahrscheinlich einfach nicht dein Stil. Also da ist ein Stilelement drin, was dieses Überspannen, dieses immer wieder verlängern und durchziehen und aufblasen, ist ja dann offensichtlich einfach auch ein Punkt bei ihm, der nicht komplett so zusagt, ja.
Hast du heute wieder einen Film von ihm für mich? Weil dann hau ich dich. Ich glaube einfach, das ist einfach nicht der Regisseur für mich.
Ja, ja.
Und
klingt so.
Mein Gott, auch hier wieder. Ich fand den Film gut. Mhm. So ist es ja nicht.
Ja.
Aber auch hier
weit wieder entfernt von rund quasi.
Ja. Ja, und auch jetzt nicht unbedingt was ich mir irgendwo reinstellen würde. Also in die Sammlung. Es ist halt. Werde ich den Film nochmal wiedersehen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. So, da würde ich mir eher tatsächlich nochmal Magnolia angucken. Mhm. Und hier halt, ja gut, es ist halt, ich glaube auch für Leute, die in der Zeit aufgewachsen sind, weil wann kam der 90er?
Müsste 90er sein, ich glaube.
Steht hier irgendwo drauf?
Müsste ja.
Da unten.
Meinst du doch da ganz unten.
Da ganz unten irgendwo in dem rumkam, weil ich glaube, der Film nimmt den Zeitgeist sehr, sehr, sehr gut auf. Und gerade wenn die 70er jetzt nicht so lange her sind wie jetzt zum Beispiel, glaube ich, funktioniert es einfach deutlich besser. So wie halt jetzt ein Stranger Things sehr, sehr gut funktioniert. Einfach weil es diesen 80er-Flair hat.
Ja.
Und ich glaube, ähnlich war das auch damals, als dieser Film rauskam. Dass die Leute, die sich halt noch...
97.
Ja, die sich noch an die, dafür sieht er auch einfach immer noch fantastisch aus.
Bestimmt, ja.
Wenn du da ein vernünftigen Blu-ray-Transfer hast, mit den Farben und so weiter und so fort, ist das, glaube ich, ziemlich geil. Boah, auch diese gesamte Julianne Moore-Geschichte mit dem Sohn und dass sie dann ihn als ihren Sohn ansieht und bli und bla und blub, strange. Aber hey, es gibt Heather Graham in Roller auf
mit Rollerblades.
Ja, Rollerblades nackt.
Was willst du mehr?
Möchtest du die Schuhe nicht mal ausziehen? Nein, nein, die habe ich immer an. Strange.
Ja.
Aber es gab trotzdem so ein paar Szenen, die haben mich echt mitgenommen. Zum Beispiel, wenn der eine Freund von Horner ins Gefängnis geht und man rausbekommt, woran es liegt und sowas. Das war auch schon heftig. Also der Film ist krass an manchen Stellen, aber bis es dahin kommt. Und die letzte Szene ist halt so, wow. Also die gesamte Zeit geht es darum, wie toll der Schwanz von Dirk Diggler ist und am Ende sieht man ihn.
Ja.
Und zwar full frontal.
Full frontal. Full nude cock.
Ja.
Ja. Da sieht man den die.
Also, wie gesagt, und weil ich ihn hier gerade sehe, Philipp Seymour Hoffmann als schwuler Verehrer ist auch...
Auch super, ja.
Ja, ist einfach geil mit seinem viel zu kurzen Tanktop.
Der kann auch alles spielen, er konnte alles spielen.
Ja, das war krass.
RIP. Ja.
Ja, ja, ja. Sonst noch Fragen?
Also, nein, nein, ist gut. Ist gut. Ja, ey, also, ja, wie gesagt, ich glaube, ja, PTA... Ich glaube, PTA ist einfach nicht dein Dude.
So ist das nun
mal. Kann man, glaube ich, so abschließend sagen. Haben wir es doch gemerkt. Ja, gut, komm auf meine Liste. Keine PTA-Filme mehr.
Oder nur noch.
Oder nur noch, ja.
Hier ist eine Kurzfilmsammlung. Jeder Film geht 2 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, jeder Film geht 2 Stunden. Kurzfilm. Ja, Boogie Nights. Boogie Nights. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
Gut. Dann soll ich dir zuerst geben?
Ja, komm.
Gut. Der Weg zum Regal ist ja zum Glück nicht so weit. Und ich hatte tatsächlich 2 andere Filme mir überlegt. Und als ich dann durchs Regal gestöbert bin, um den einen zu suchen, ist mir ein anderer Film aufgefallen. Und den würde ich dir jetzt lieber geben. Einfach, weil wir von dem Regisseur noch nichts hatten hier. Wo war's? Ich hatte das doch vorhin gesehen. Da. Bisschen versteckt hinter der Hereditary-Karte. Du wirst sehen
Wild at Heart.
Sagt dir das was?
Nein. Ha. Das ist doch, also vom Titel her, aber ich kann es jetzt gar nicht zuordnen.
Es ist ein Film.
Nicolas Cage und Laura Dern.
Es ist ein Film.
Laura Dern, die auf dem Cover auch aussieht wie Nicolas Cage.
Und es ist ein Film von David Lynch.
Oh je. Von 1990. Nee, doch. Ja.
Und so viel kann ich schon mal sagen. Die Lynch, die Kombination aus Lynch und Cage ist...
Mandy.
Besonders.
Besonders, okay. Ja, doch. Also vom Titel her, ja, aber ich wusste nicht, dass es ein Lynch ist. Ich kenne sehr wenig von Lynch bisher, tatsächlich. Wild at Heart. Genre? Über Lynch nie kann man nicht sagen, oder? Grob.
Road Movie mit Fantasy-Einschlägen. Aber okay. Die Fantasy ist jetzt nicht übernatürlich. Es ist super strange und
Mensch.
Es gibt eine Sache, die in dem Film sehr, sehr wichtig ist, letzten Endes. Ich sag nur Wizard of Oz. Und das sollte dir eigentlich reichen, erstmal.
Okay. Okay. Schön Steelbook.
Ja. Irgendwie bei Zavi, glaube ich, damals bestellt war im Angebot.
Okay. Also der gehört ja dir oder gehört der deine Bewohnerin? Okay, das heißt also, dir gefällt der Film.
Ich mag den. Wir hatten ja damals im Filmclub hatten wir eine David Lynch-Reihe. Da haben wir gesehen Lost Highway, den und Mulholland Drive. Da hat er mir damals mit am besten gefallen. Heute würde ich Mulholland Drive noch davor setzen, aber.
Ich verstehe.
Es ist halt, wenn Lynch eine Liebesgeschichte inszeniert, ist das schon sehr spannend.
Kann ich verstehen.
Du hast richtig Bock. Ich merke das.
Gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
So. Ist das Richtige zu Weihnachten?
Ja, mal gucken, ob ich auch was Richtige für Weihnachten für dich habe.
Möchte es bezweifeln. Ist es Blut und Gekrösel?
Nee, tatsächlich nicht.
Oh.
Du schaust.
Oh je. Gaspar Noé, Enter the Void. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Ja, ich habe gerade zum zweiten Mal Climax letztes Wochenende im Kino geguckt und ich habe die Tage durch mein Regal gestöbert und dachte mir, den musst du jetzt gucken.
ja, ich weiß nur, es geht hart um Drogen.
Also wenn der PTA schon zu lang ist, dann viel Spaß mit dem Film. Der dauert 3 Stunden oder sowas. Oder 3:20 oder irgendwie sowas. Ich finde den vom Feinsten. Also ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst.
Ich habe ja
keine. Du brauchst Zeit sowieso wegen der Laufzeit, aber du brauchst Ruhe. Da muss man sich drauf einlassen. Das kann ich schon mal sagen. Da muss ich wirklich zurücklehnen, mach alles aus und wegschicken lassen. So. Sonst funktioniert der nicht.
Nach Irreversibel, der neue Skandalfilm von Gaspar Noé.
Finde ich dämliche Tagline so, also der, ich finde den gar nicht so skandalös. Der ist eher auf einer anderen Ebene so. Der ist nicht so, der hat nicht diese wirklich mindfuckige, also er schon, aber auf eine andere Art. Er ist nicht, ich finde den nicht skandalträchtig. Der ist einfach auf eine andere Art, finde ich den beeindruckend.
Ich hatte damals tatsächlich einen Trailer gesehen und war durchaus angefixt, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, den zu gucken.
Ja, auf eine muss man auch Bock haben, wirklich. Ne? Also.
Na super. Du machst mir ja richtig Hoffnung.
Wie gesagt, ich finde den vom Feinsten. Der hat fantastische Ideen. Ich bin sehr gespannt, was du sagen musst.
Sollte ich mir vorher Pillen einschmeißen?
Ja. Ich hätte damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Nachts um 12.
Ja, die Geschichte kenne ich.
Und dann wie 3:30 Uhr morgens aus dem Kino raus. Und im Kino saßen 4 Leute. Einer davon ist rausgegangen.
hier, Laufzeit 163 Minuten. Ja. Geil.
Auf geht's.
Da habe ich Bock drauf.
Das klingt ironisch. Ja, mal gucken, ob du da unter dem Weihnachtsbaum ein bisschen Zeit findest.
Ein bisschen Zeit für ein bisschen Drogen.
Ein bisschen, ne? Zeit für ein bisschen Pillen.
Ja, schön, schön.
Ja, in dem Film sieht man halt auch wieder, dass Noé auf jeden Fall sehr viel Drogenerfahrung hat. Das kann einfach niemand so gut darstellen wie er.
Ja, also es wird mein erster Noé. Also,
kennst du noch gar keinen?
Nee. Weder Irreversibel noch Climax.
Noch Menschenfeind, noch Love, noch, nee.
Ach stimmt, Love ist ja auch von ihm, der Porno da. Aber nee, habe ich nicht gesehen.
Dann wird's noch interessant. Sei froh, dass ich nicht mit Irreversible einsteige, dann kannst du nicht mehr schlafen.
Ich kenne die Szene kenne ich ja sogar.
Es gibt mehrere Szenen.
Ja, aber
Tunnel. Es gibt mehrere Szenen.
Ah, okay. Ich kenne halt immer nur ich habe halt immer nur von der Tunnelszene gehört.
Ja, es gibt. Ja.
Ah, schau an.
Ja. Naja. Nee, deswegen, also so schlimm, also von der, also der ist jetzt nicht irgendwie krass gewalttätig oder so, der ist auf andere, hat andere Stärken. Er hat andere Vorzüge. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Sehr gespannt. Also, wobei, man muss natürlich sagen, das ist auch wieder ein bisschen Zufall, ist es schon. Es ist schon beides recht mindfuckig, so. Also, rein, glaube ich, beides sehr abgefahren.
Weil ich finde, von den Filmen, die ich bisher kenne, oder auch Twin Peaks mit reingenommen, finde ich Wild at Heart noch mit am zugänglich.
Okay.
Es ist schon strange, aber ist das jetzt nicht mindfuckig?
Ja, von Noé ist tatsächlich Climax der zugänglichste bisher von ihm.
Ah.
Der neue jetzt, ja. So ist sein straight Star, sag ich mal. Ja,
ja schön.
Hast richtig Bock.
Ja, weil es so ein Film ist, wie du schon meintest, ich glaube, da muss man Bock drauf haben. Und wenn Zeit gerade knapp ist, wird es spaßig.
Ja.
Naja, schauen wir mal.
Ich hoffe, das wird. Ich hoffe, du findest die Zeit.
Ist doch so geil, wie einfach an der Seite 10.000 Sponsoren und Produzenten und Geldgeber sind, gefühlt. Hier da oben.
Die Franzosen brauchen Geld.
Mit, was sind die ersten Wild Bunch und Cape Light? Und danach geht's immer noch weiter bis zum Ende des Blu-ray-Covers. Geil.
Ist das noch Indie?
Ist das noch Indie?
Ist das noch Indie? Naja.
Gut, dann haben wir es wieder.
Was? Ja, wie immer, wir schlagen euch Namen vor auf Twitter. Ihr könnt voten. Oder wenn ihr eigene Ideen habt, schreibt ihr es dann drunter.
Wie man jetzt sieht, wir haben einen vorgeschlagenen Titel genommen, weil der aber auch echt fantastisch war.
Der war schön, ja. Also vielen Dank dafür. Und hören wir uns beim nächsten Mal. Gucken wir, ob wir es noch dieses Jahr schaffen.
Wenn nicht, dann ist es so.
Vielleicht zwischen den Tagen noch schnell. Zwischen den Tagen. Sag man doch so.
Zwischen den Jahren, sagt man.
Zwischen den Tagen, oder?
Mhm.
Zwischen den Jahren?
Zwischen den Jahren kenne ich als Ausdruck für zwischen Weihnachten und Silvester.
Dazwischen.
Zwischen den Tagen wäre so, vielleicht. Bevor die Sonne aufgeht.
Auch das schaffen wir vielleicht. Ja, mal gucken, was die dieses Jahr noch hinkriegen. Ansonsten early next year. In jedem Fall, weil das wird auf jeden Fall definitiv nicht passieren, jedenfalls schon mal frohe Weihnachten an euch.
Ja.
Feiert alles schön, habt einfach ruhige, besinnliche Tage oder besauft euch eins von beiden. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall danach in alter Frische.
Reingehauen.
Tschüssi.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.